Penjury, Japanjury. Es ist ein schöner Sonntagnachmittag und ich, das heißt der Michael, werde mir hier mal gemütlich etwas Zeit nehmen, meine noch ausstehenden Filmbesprechungen nachzutragen und einfach mal, ich sollte ja eigentlich noch einen Film gucken, den ich heute noch mit Daniel besprechen will. Aber ich dachte, so 1, 2, 4 Podcast-Folgen könnte ich noch schnell aufnehmen, bevor ich mich da dran mache. Also seid gespannt. Und natürlich muss ich dann als erstes mal über einen Film reden, den wir eigentlich auch schon vor ewigen Zeiten tot gepodcastet haben. Aber ich nehme an, nicht viele Leute werden sich hinsetzen und irgendwie unsere alten Folgen nachhören, was ihr vielleicht doch tun solltet, denn die waren ein sehr großer Spaß. Aber ich dachte, ich rede nochmal über Tetsuo. Ihr wisst schon, dieser Typ, der sich in einen Schrotthaufen verwandelt. Und zwar nicht über den ersten, nicht über den zweiten, sondern über den dritten. The Bullet Man. Ein wenig geliebter Film in Shinya Tsukamotos Filmografie. Und ich werde nicht müde zu sagen, dass er sehr missverstanden und eigentlich sehr gut ist. Und das will mir immer keiner glauben, denn, ja, warum auch immer. Nee, ich verstehe schon, warum den Leute nicht mögen, aber ich finde den einen sehr, sehr spannenden und unterhaltsamen Film und warum ich da den Leuten einfach kackdreist widerspreche, werde ich dann heute noch ein bisschen darlegen und erklären. Aber gehen wir erstmal ganz kurz ein bisschen drauf zurück, was dieser Film eigentlich ist. Der ist 2009 entstanden, also eine lange, lange Zeit nach den ersten beiden. Der erste war ja 89, der zweite war dann 92 und dann eben 2009, also quasi 30 Jahre, 20 Jahre nach dem ersten. Und er ist anders als die anderen und ich glaube, deshalb mögen ihn viele Leute nicht. Und was ich aber ganz spannend finde, ist einmal, das wird gern beschrieben als ein, ja, so ein bisschen der große, jetzt packen wir nochmal alles zusammen, was die letzten Jahre so ausgemacht hat, bevor wir uns dann einer anderen Schaffensphase widmen, Film. Also nochmal so ein bisschen Best of, was war zuletzt Sache, wie ist der Stand in der Karriere und danach kann man sich dann von all dem freimachen und etwas anderes probieren. Das ergibt insofern Sinn, als dass natürlich die generell am meisten geliebte Phase Tsukamotos Schaffen ist halt so 80er, 90er, also aus der 80er, da ist ja eigentlich nur Tetsuo entstanden. Also die 90er, die frühen 90er, das heißt vielleicht so Tetsuo, Snake of June, Tokyo Fist, so Sachen. Und selbst da gibt es schon viele Filme, die eigentlich von den Menschen gerne ignoriert werden. Also nicht viele Leute feiern Bullet Ballet, den ich mir auch demnächst nochmal angucken muss, habe ich tierisch Bock drauf. Oder Weiteln. Keine Sau guckt Weitel. Also, sind wir ehrlich. Und direkt vor diesem hier hatte er die beiden Nightmare Detective-Filme gemacht, die schon so ein bisschen eigentlich in so eine eher kommerziellere Richtung gingen. Zumindest der erste, der hat damals so diese J-Horror-Phase voll mitgenommen. Und ist wahrscheinlich tatsächlich so sein mainstreamigster, normalster Film, der auch schon viel macht, was man an diesem hier kritisiert, nämlich wackelig sein und die coolen Effekte und so weiter nicht so richtig zeigen. Und das ging schon ein bisschen vorher los, und zwar im Jahre 2005. Hat er einfach mal auf digital gewechselt, also von Film bis zu digital. Ich glaube, bis inklusive Snake of June hat er hauptsächlich auf 16 mm gedreht, abgesehen von seinen paar größeren Studiofilmen, ne, also hier Hiroko und Gemini müssten dann auf 35 mm gewesen sein. Und Vital meine ich auch. Aber Up Haze, das war ja erstmal so ein Kurzfilm, von dem da eine etwas längere Fassung kam. Ich glaube, die längere ging so 50 Minuten ungefähr. Und genau, 49 waren es. Und das war so sein großer Wechsel zum Digitalfilm. Und dann hat er den Nightmare Detective gedreht und den zweiten dann direkt hinterher. Es sollte, glaube ich, mal eine Trilogie werden. Die hat er aber nie gemacht und hat dann, glaube ich, die letzten zwei, also die Ideen für die letzten zwei Filme in den zweiten dann gepackt. Also, ja. Und dann, wie gesagt, kam Tetsu The Bullet Man und danach kam eben so die Phase, wo wir jetzt so drin sind. Und dieser hier, der leitet das auch schon so ein bisschen ein. Also dieser Film ergibt furchtbar viel Sinn innerhalb seiner Filmografie. Leute beklagen sich immer darüber, dass er nicht ist wie die ersten beiden. Und natürlich ist er das nicht. Er ist 20 Jahre später, der hat ganz andere Ansätze, der kommt aus einer ganz anderen Idee heraus. Und da merken wir dann schon, da haben wir Kritik, die eigentlich kompletter Unsinn ist, weil sie sich auf Dinge beruft, die das gar nicht soll und gar nicht will. Und ach, viele Kritikpunkte, da frage ich mich, haben die Leute die ersten beiden Filme überhaupt gesehen? Ist das irgendwie was, was geschehen ist? Ich weiß nicht. Ja, da gehen wir gleich noch drauf ein. Aber hiernach kam dann eben Kotoko und mit Kotoko kam dann auch die Abkehr von dieser Idee, dass sich die Veränderung der Figuren vornehmlich über eine Transformation des Körpers quasi äußert. Das hatten wir in den ganzen alten Filmen. Und so ab Weitel ungefähr hat er eben auch dann sich mehr auf das Innere des Menschen quasi berufen. Na, aber vorher war das immer so eine relativ wortwörtlich oberflächliche Sache. Ne? Also in den Tetsuo-Filmen wird er halt zum Eisenmenschen. In Tokyo Fist werden Muskelberge aufgebaut oder Metallstücke in Körper gerammt, ähnlich wie eben im ersten Tetsuo. Ja, in Snake of June ist das ja mehr auf so einer exhibitionistischen Ebene. Und in Vital taucht er dann eben erstmal in den Körper ein. Na, da geht es ja um einen Medizinstudenten, der dann eben an Leichen rumfummelt. Und ja, dieser Schritt geht dann in Haze eben eher auf so eine komplett psychische Ebene. Also, aber immer noch ausgedrückt in sehr physischen Bildern. Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern, was da so passiert. Und eben Nightmare Detective, wie es die Filme andeuten, da geht es eben um Träume und psychische Geschichten. Und das macht dann Kotoko eben weiter, indem wir diese Frau haben, die Dingens ihr Kind doppelt sieht oder generell Menschen doppelt sieht, halt psychische Probleme. Und da dann eben in dieses Ganze eintaucht. Und danach kommen wir eben in ganz andere Sachen, wo Krieg geschieht. Und da haben wir eben in Kotoko diesen Übergang, dass die Frau, die da in der Stadt lebt, das auch noch so ein bisschen der Zusammenhalt mit Haze und Tetsu und so weiter, diese Entmenschlichung durch das Leben im Beton quasi. Und da kommt eben auch die Angst vor dem Krieg und die Angst vor Gewalt und überhaupt. Und da haben wir eben den Wechsel zu Tsukamotos großer Anti-Kriegsfilm-Trilogie Fires on the Plain Killing und Shadow of Fire. Und insofern, in dieser ganzen Historie, Filmografie, ergibt der Bullet Man da erstmal total Sinn als so eine Art Werkschau, was ist bisher geschehen, so dass das Zwischenstück hier ist jetzt erstmal eine Zäsur und danach passieren etwas andere Dinge. Und insofern zu erwarten, dass der jetzt genauso ist wie 20 Jahre alte Filme, ist ein bisschen absurd, aber es ist insofern verständlich, als dass halt immer noch derselbe Titel draufsteht. Aber da sind wir jetzt eben auch bei so einem Punkt, wo wir sagen müssen, wir hatten damals den ersten Tetsu als diesen No-Budget Experimental-Amateurfilm. Dann hatten wir den zweiten, der gerade noch so am Ende der großen Blasenwirtschaft geschah, wo man ihm auch einen Lebenszeitvertrag anbot, um seine Filme zu finanzieren, was er zum Glück nicht angenommen hat, weil das niemals hätte funktionieren können, nachdem die Blase explodiert ist. Und insofern war das schon okay, aber er hatte damals eben dann ein grotesk, also für seine Verhältnisse grotesk großes Budget. Ich glaube, das waren so 3,5 Millionen Dollar oder so. Und hier beim Bulletman sind wir dann an einem Punkt, wo er ganz andere Produktionsstrategien dann schon wieder etabliert hatte. Da war es dann, wenn ich mich recht entsinne, so, dass er dann eben angefangen hat, den Film zu produzieren, soweit er mit seinen Mitteln kam. Und dann eben dieses halbfertige Produkt zu diversen Studios oder was auch immer geschleppt hat und gesagt, hey, hier, diesen Film mache ich gerade. Mir fehlt jetzt ein bisschen die Kohle, wollte er nicht einsteigen, dass ich den fertig machen kann, was ihm dann eben seine künstlerische Freiheit garantiert, weil es dann eben schon halb geschehen ist und da kann man nicht mehr viel dran machen. Und das finde ich eigentlich einen ganz spannenden Weg, einerseits Finanzierung zu kriegen, andererseits aber eben die künstlerische Integrität zu wahren, ist ganz spannend. Aber insofern ergibt es dann auch Sinn, dass er gerade von diesem etwas mainstreamigeren Nightmare Detective kommt und dann eben hier auch ein bisschen mainstreamiger agiert, was noch viel mehr Sinn macht, wenn man sich vor Augen führt, dass der Film eigentlich hätte in den USA produziert werden sollen. Selbst Quentin Tarantino wollte damit produzieren an einer Stelle. Und das kam aber nie zustande, weil er eben durch seine meist sehr, sehr lange Produktionszeit, was er jetzt irgendwie bei seinem Shadow of Fire komplett über den Haufen geworfen hat, der war ja irgendwie in ein paar Wochen gedreht. Aber hier hatte er die Sorge, dass er viel, viel zu lange braucht und das viel, viel zu teuer wird. Und insofern hat er es dann damals nicht gemacht, hätte auch viel zu viel Freiheit aufgeben müssen. Aber dieses Ding, dass Tetsu eben Amerika verwüstet, also auch generell ein mehr US-Kino beeinflusster Film, das ist halt hängen geblieben. Und insofern ist eben auch die ganze Erzählstruktur viel mehr wie ein Hollywood-Film. Und das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Ich finde es ehrlich gesagt überhaupt nicht schlimm. Und warum es auch ein Grund, warum es jetzt nicht direkt in den USA spielt, waren eben die Terroranschläge 2001 aufs World Trade Center. Danach fühlte er sich dann wohl nicht mehr so wohl dabei, eben da irgendwie amerikanische Städte vernichten zu wollen. Das war ihm wohl etwas unbehaglich. Und dann hat er es eben gedreht in Japan mit einem weitestgehend japanischen Cast, aber eben mit einem amerikanischen Schauspieler, also Hauptdarsteller. Und ja, da sind eben noch viele, viele Elemente drin, die man eigentlich von einem Hollywood-Film eher erwarten würde, was auch dann Sinn ergibt, wenn man sich vor Augen führt zu diesem ersten Nightmare Detective oder so, dass da doch verhältnismäßig viel erklärt wird. Was ich total lustig finde, ist, viele Leute sagen, ja, in den ersten beiden ging es ja nie darum, das alles zu erklären und das macht die Filme ja überhaupt nicht aus und darum geht's ja gar nicht und die hatten ja gar nicht so diese Erklärbär-Momente. Das ist ein Stück weit wahr für den ersten, der ja doch, also ich finde ihn ja total logisch und klar, aber es gibt ja kaum Dialog, der dir das erklärt, diese etwas längere Fassung, die es davon gibt, die erklärt mehr, aber eigentlich ist das ja nicht die offizielle Fassung. Also das wollen wir da nicht mit reinmischen, auch wenn die sehr lustig ist mit dem Stepptanz. Aber was man sich da vor Augen führen muss, ist, dass eigentlich alles auf der Bildebene erklärt wird und eigentlich komplett logisch ist. Also wer mir sagt, der Film ist mysteriös und man könne ihn kaum verstehen, der hat nicht aufgepasst. Also das ist alles auf der visuellen oder akustischen Ebene in irgendeiner Form erklärt. Klar, das ist subtiler, als es hier geschieht, aber das ist nicht weniger klar strukturiert oder aufgebaut oder was auch immer. Also ja, weiß nicht, mag vielleicht daran liegen, dass ich die Filme 1000 Mal gesehen habe, aber wer mir erzählen will, dass der erste irgendwie ein großes Mysterium ist, weiß nicht, da ist halt nicht erklärt, woher diese Kraft kommt, diese Verwandlung kommt, okay, von mir aus. Das haben wir dann aber im zweiten, weil im zweiten gibt's eine fette Rückblende, die Hintergrundgeschichte der beiden Hauptfiguren erklärt. Also, ja, wer mir jetzt erzählen will, dass der erste anders ist, okay. Der zweite hat aber eben genau diese Erklärbär-Momente. Da ist eine fette Rückblende drin. Also, ja, was ist da jetzt groß anders? Finde ich komplett unplausibel, dass man sich daran stört, wenn man sich im zweiten nicht daran stört. Wenn man sich im zweiten auch daran stört, okay, dann mag man vielleicht doch nur den ersten. Aber ja, generell den ersten ranzuziehen, um eben Zugangsmodus andere Filme zu bewerten, ist eben auch so ein problematisches Ding, weil der erste eben sehr untypisch für ihn eigentlich ist, weil die anderen viel klarer sind und viel leichter verständlich. Das mag daran liegen, dass beim ersten eben noch ein paar andere Leute involviert waren auf der kreativen Ebene, die auch ein bisschen abstrusere Filme vielleicht noch machen oder zumindest hier die Kei Fujiwara, da hatte ich ja mit Daniel irgendwann den Organ besprochen. Und die ist da vielleicht ein bisschen mitverantwortlich, dass dieser Film, also der erste, ein bisschen uneindeutiger ist. Aber ja, ne, manche Leute sagen auch hier, der Shosin Fukui, der wäre da ja auch noch irgendwie drin und hätte da vielleicht Einfluss genommen, mag sein. Ich finde seine Filme aber noch ein bisschen, weiß nicht, simpler. Aber über den wollen wir heute nicht reden. Ich mag ihn nicht so wahnsinnig sehr. Der ist mehr so auf der visuellen Ebene sehr interessant. Aber ja, seine Filme haben mich bisher noch nicht so gepackt. Ja, aber jedenfalls, klar, wenn man jetzt nur die Tetsu-Reihe quasi rannimmt, kann ich marginal verstehen, wenn man diesen hier ein bisschen empfindet, als würde er rausfallen, aber wenn man es im Gesamtwerk sieht, ergibt das alles total Sinn und mit dieser Produktionsgeschichte ergibt es auch Sinn, dass der Film irgendwie mehr erklärt. Und dann möchte ich vielleicht doch auch irgendwie mal ein bisschen was zur Handlung sagen. Wir haben eben ein Amerikaner, der in Japan lebt, als Geschäftsmann, der Schauspieler heißt Eric Bossig, der hat sonst nicht so furchtbar viel gemacht. Ich sehe hier gerade, der war noch in einem Film namens Equals 2015 von einem Menschen namens Drake Dorimus. Und, oder war Kristen Stewart mit dabei und Guy Pearce und Nicholas Holt. Na, da ist er ja doch in ganz ordentlicher Gesellschaft. Und er war noch in einer Serie, die heißt Magi, The Tensho Boys Embassy. Aha, habe ich noch nie von gehört. Sieht mehr aus wie so ein Historiending und hat zwei sehr schlechte Wertungen auf Letterboxd. Aber ja, also dieser Mensch lebt in Japan, er hat eine Frau und ein Kind und irgendwann ist er mit dem Kind unterwegs und es kommt ein VW Golf und überfährt das Kind und er empfindet großen Zorn und beginnt eben sich zu verwandeln und dann passieren immer mehr obskure Angriffe auf ihn. Es gibt den kleinen, dicklichen Postboten-Attentäter, es gibt dann eben noch so eine Militäreinheit und all so Kram, die sich eben ihm zuwenden und es geschehen eben Tetsuo-ähnliche Dinge, also viel mit Metall und Eskalation und Aggression. Und ja, und das ist erstmal soweit relativ normal. Dieses mit dem mehr erklären. Wir haben eben im Mittelteil relativ viel Dialog. Er findet irgendwann das Labor, wo eben erklärt wird, wie er zustande kam und so weiter. Und wirkt, ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht viel schlimmer als diese Rückblende im zweiten Teil. Also, ja. Weiß nicht, klar, nimmt in der Mitte dem Ganzen ein bisschen die Dynamik und ein bisschen das Tempo, aber der Film geht 71 Minuten, der flutscht wunderbar durch und ich habe ihn jetzt, ganz ehrlich, bestimmt 40, 50, 60 Mal gesehen, ich habe keine Ahnung. Und der wird einfach nicht langweilig. Also, der funktioniert immer und der macht immer Spaß und der, weiß ich nicht, also ich kann das nicht nachvollziehen, weil der gefällt mir nicht, der macht mir keine Freude. Also, wie gesagt, die einzelnen Elemente, okay, von mir aus, aber so insgesamt, mir macht der furchtbar viel Spaß. Aber kommen wir nochmal zu den anderen Kritikpunkten, die gern angebracht werden. Viele Leute stören sich am englischen Dialog und den Schauspielern und da denke ich dann auch, die Leute haben die ersten beiden Filme nicht gesehen. Also, es ist einerseits klar, das Englisch, was die meisten japanischen DarstellerInnen da darbieten, ist nicht so wahnsinnig gut, aber ich finde es authentisch. Als jemand, der viel mit Japanern Englisch redet, finde ich das eigentlich eine ganz, ganz okay Leistung. Und es klingt halt wie Leute hier klingen, die einigermaßen Englisch sprechen können. Also weiß ich nicht, ob man sich darüber aufregen muss, aber das ist eben das Problem, wenn man die Sprache versteht, dass man es dann eben auch merkt. Genauso sein Schauspiel wird eben kritisiert. Und das Ding ist doch aber, das ist nicht weniger gut oder naturalistisch als in den ersten Filmen, denn das war schon immer, also dass das Schauspiel in Tetsuo-Filmen war schon immer so. Das war noch nie naturalistisch, die Dialoge waren immer komisch, es hat sich nichts irgendwie natürlich angefühlt und das ist eben Konzept dieser Filme, dass eben die Menschen keine Menschen mehr in dem Sinne sind, sie haben den Bezug zum Menschsein verloren und deswegen reden sie halt auch nicht mehr wie Menschen, was in diesem Film auch besser rüberkommt als in den ersten beiden. Das war schon im ersten so angelegt, dass die Leute eben durch dieses Leben in der Großstadt entmenschlicht werden. Das ist auch in Tokyo Fist drin, wo alles, was irgendwie ein bisschen schmutzig oder mit Tod zu tun hat, sofort weggeputzt wird. Und hier haben wir das eben in dieser einen Szene vor allem, wenn er in sein Büro kommt und seine ganzen Kollegen und Kolleginnen da sitzen, wie die Zombies und an ihren Computerchen arbeiten. Genauso, wenn er quasi gerade sein Kind verloren hat, kriegt er einen Anruf vom Büro. Ja, hier, ich weiß, ist gerade schwer für dich, aber kannst du jetzt mal sofort die Arbeit machen? Ne, also, dass alles, was irgendwie menschlich ist, komplett verdrängt wird. Also er wird ganz hart auf die japanische Arbeitsgesellschaft eingeschlagen und das ist schon mal ziemlich gut. Und als starken Kontrast dazu haben wir eigentlich nur wütende Menschen. Also es gibt eigentlich nur dieses emotional tot oder komplett ausklinken. Das heißt, seine Frau, die ist hier eher auf der Ausklinken-Seite, die will Rache und Tod und Vergeltung und will eben den Täter suchen und vernichten und also Geschichten. Und genauso, wenn er aus seinem Büro rauskommt, sieht er diesen Mann, der da komplett ausrastet und irgendwie die Wand tritt oder irgendwie so ein Pfeiler oder was. Das sind eigentlich so diese zwei Extreme, die es hier gibt, und das sind auch die zwei Extreme, die für ihn persönlich wichtig sind, weil er eben diesen Status halten muss, dass er keinen Zorn empfinden darf, weil Zorn ihn eben auf die dunkle Seite des Tetsuos bringt. Auch ganz lustig mit seiner Gesichtsverwandlung, die gern mal so halb erstmal geschieht. Das heißt, dass die eine Hälfte ist so metallen, die andere ist noch menschlich. Und die Metallen ist tatsächlich dunkel. Also insofern die dunkle Seite, ja. Das trifft's ganz gut. Und ja, das ist eben dann dieser große Konflikt, den wir in diesem Film haben, dass eben permanent zwischen emotionalem Tod und totaler Eskalation nur differenziert werden kann erstmal, und das aufzulösen und am Ende doch irgendwie glücklich sein, ohne den Hass zu spüren, wird dann eben die große Lösung am Ende sein, vielleicht. Aber das ist so das Kernthema, und viele Leute kritisieren eben, dass das Erotische fehlt, was aber auch eher im ersten Ding war. Im zweiten hatten wir dann eben schon diesen Wechsel zur Familie, wo die Erotik nicht mehr so im Vordergrund stand, und im ersten war es ja auch eher eine homosexuelle Erotik, die dann eben auch in dieses Familienthema überhaupt nicht mehr reinpasst. Da ging es ja eher noch um dieses, ja, der Geschäftsmann als eben männliches Ideal, was dann eben komplett in diese homoerotische Zukunft quasi eskaliert. Und das passt eben nicht mehr, wenn du eigentlich eine Geschichte über eine Familie erzählen willst. Na, und hier gibt's dann eben auch ja, diese ganze Hintergrundgeschichte über seinen Vater und seine Mutter und so weiter und so fort. Und insofern ist das eigentlich von der Handlung her überhaupt nicht passend. Aber wie gesagt, das ist eigentlich eine konsequente Weiterführung dessen, was im zweiten Teil passiert ist. Insofern weiß ich auch nicht, warum man sich darüber beschweren will, wenn es Sinn ergibt, dass das so fortgesetzt wird. Also fortgesetzt ist ja hier eigentlich auch der falsche Ausdruck, weil die Filme ja überhaupt nicht aufeinander aufbauen. Also ihr könntet sie auch alle komplett voneinander losgelöst sehen. Und es wäre nicht weniger schwer oder wenig verständlich. Also insofern ist das auch so eine Kritik, die wenig Sinn ergibt, aber gerne angebracht wird. Ein anderer Punkt wäre die Kameraführung. Die ist tatsächlich ein bisschen problematisch, wie ich finde, weil es eben sehr auf Wackelkamera und schnelle Zooms und so weiter ausgelegt ist. Aber das ist alles eigentlich so gefilmt und so geschnitten. Es ist nämlich gar nicht mal so schnell geschnitten. Es ist vor allem wackelig. Das heißt, wenn man sich dann ein bisschen konzentriert und wirklich hinschaut, kann man sehen, was passiert. Es ergibt alles Sinn. Es ist nicht schön, es ist nicht toll, aber das ist eben seine Richtung, die er dann besonders eingeschlagen hat, als er angefangen hat, digital zu drehen. Also insofern, ja, muss man nicht mögen. Das ist noch so der Kritikpunkt, den ich am ehesten verstehen kann. Aber auch da bin ich halt mittlerweile an so einem Punkt, wo ich mir denke, ja, ich kann alles sehen, was geschieht. Also wüsste ich nicht, warum ich mich darüber beschweren sollte, außer ja, war früher mal schöner. Ein bisschen ruhiger ist schon schöner, gefällt mir auch besser, aber es stört mich hier überhaupt nicht mehr. Also ja, kann man drüber hinwegkommen, wenn man das denn nur möchte. Ja, andere Kritik gibt's dann eigentlich schon fast nicht mehr. Ja, also das sind immer so die Punkte, die angebracht werden. Vor allem halt, wie gesagt, der Vergleich zu anderen beiden. Und es ist einfach nicht mehr so wie damals. Ach ja, ne, so Leute, die da ankommen. Ja, mein Unterkiefer lag nicht auf dem Boden. Meine Augen sind nicht rausgeploppt. Der Film tritt dir immer noch gehörig in die Eier. Und das ist ziemlich, ziemlich gut. Und ich finde den immer noch deutlich beeindruckender als viele, viele andere Filme. Also insofern ist das alles für mich qualitativ total in Ordnung. Und dann macht er eben so ein paar Dinge, die die anderen vielleicht noch nicht ganz so gut gemacht haben. Also es wird ja auch immer als Cyberpunk klassifiziert, wo ich mich da frage, wo ist denn da das Cyber? Die anderen beiden waren eher so eine Vorstufe der großen Cyberpunk-Welt, die dann vielleicht irgendwann nach der Vernichtung der eigentlichen geschieht. Und hier ist ja dann, Spoiler, geht die Welt erstmal nicht unter, aber unser Antagonist, gespielt von Tsukamoto selbst, wie immer, er verschwindet quasi im Tetsuo und sagt so, ah, du willst mich eigentlich nicht in dir haben. Und das ist dann eben dieses Terrorismus-Thema, was damals noch groß war, dass ja, irgendwie da im Inneren was schläft, was jederzeit irgendwie zuschlagen kann und für große Vernichtung und großes Leid sorgen kann. Und das finde ich hier eigentlich einen ganz interessanten neuen Ansatz. Es ist natürlich noch ein bisschen weiter weg von dieser Cyberpunk-Welt. Na, also das ergibt hier insofern erstmal noch keinen Sinn. Aber es hat dafür so eine bisschen schleichende Zukunftsperspektive. Denn das Ding ist ja, wie wir im Film sehen, sein Kind ist ja auch so ein Maschinenmensch und er hat das ja auch eher vererbt bekommen. Und insofern kann man jetzt sich vorstellen, wenn die sich weiter fortpflanzen, dass das so nach und nach eben die komplette Menschheit transformieren wird. Also komplette Menschheit, da müssen sie ordentlich rumbumsen. Aber es wird auf jeden Fall den menschlichen Genpool, ohne dass es irgendwer so richtig weiß, unterwandern und da sein. Und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz spannender Ansatz. Also, dass das nicht darum geht, dass die ganze Welt vernichtet wird und dann etwas Neues daraus entsteht, was eventuell sogar besser sein könnte. Sondern hier wird so der Status quo beibehalten, aber schleichend unterwandert, was wir für diese Zeit, die sehr von diesen Terrorismusgeschichten und Krieg geprägt war, durchaus Sinn ergibt und durchaus spannend ist. Und wirkt dieses ganze Element, dass die schon noch viel entmenschlichter sind, das kommt ja eigentlich auch ein bisschen besser rüber als bei der anderen, weil also gerade der zweite, der hat da gar nicht so furchtbar viel, außer dass dann irgendwie die Frau das ganze Leben dann nicht so gut findet und dann am Ende sagt, dass es jetzt so schön ruhig ist, ne? Ja, das sind so Punkte, die er hier, wie ich finde, sehr gut rüberbringt. Auch sehr schön ist dieses ganze Familiending, gespickt mit ein paar richtig beknackt, wunderbar doofen Dialogzeilen. Ne, wenn dann irgendwann die Frau zu ihm kommt und sagt, oh, ich hab mich geirrt, kein Töten bitte mehr, so, ist schon super, auch wenn er da steht mit seinem halb verwandelten Körper und mit seinem Vater redet und irgendwie eine sehr feuchte Aussprache hat, das ist alles total witzig. Also ist ja auch das Ding, dass Tsukamoto auch in seinen düstersten und deprimierendsten Film meistens noch irgendwie ein bisschen Witz hat. Und ich glaube, das hier ist tatsächlich einer seiner witzigsten. Der ist auch sehr comichaft übertrieben. Also das ist alles schon sehr, sehr albern. Und ich glaube, es ist auch so ein Aspekt, auf den viele Leute nicht klarkommen und das vielleicht als schlechtes Schauspiel oder was interpretieren. Aber ich glaube, das einfach auch ein bisschen bewusster Klamauk und bewusster Spaß mit drin. Also das finde ich ziemlich, ziemlich super. Ich finde auch dieses ganze das ganze Design von ihm ziemlich cool, wobei das coolste Finaldesign halt nicht so richtig gut zur Geltung kommt. Ist ein bisschen schade, eben durch diese Wackelkamera. Aber das ganze Design ist ganz cool. Sein großes Leid kommt auch ganz gut zur Geltung. Eben dieses, ich will eigentlich kein Monster sein. Und ich habe aber das Problem, dass ich mich nicht mal selbst umbringen kann, weil ich so mächtig bin. Ist auch ganz geil. Und ja, da sind so viele gute Aspekte drin, wo man auch ein bisschen drüber nachdenken kann, wenn man das möchte. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Also, und man muss auch sagen, dass dieses ganze Erklären eben auch durchaus nötig ist, um den Punkt des Films eben rüberzubringen. Also dieses ganze, ja, wir müssen uns irgendwie ein bisschen unter Kontrolle haben und inwiefern kann diese Kontrolle geschehen, ohne dass wir eben verlernen, Mensch zu sein. Also hier in dem Sinne, wir haben zum Schluss noch diese Szene, wo so eine Gang auf irgendwie da rumlungert und er kommt vorbei und sie provozieren ihn so ein bisschen. Erinnert mich so ein bisschen an diese Ronin in Killing. Und er ignoriert sie einfach und geht munter weiter. Und das ist dann, glaube ich, hier so der Punkt, so, ach, er ist einfach jetzt ein sehr gelassener Mensch, wie ein Wasserschwein quasi. Und ich glaube, dass das ist hier so ein bisschen das große Ding, was hier aufgemacht wird. Kann man Glück empfinden oder ein glückliches Leben haben, wenn man potenziell gefährlich ist? Und potenziell gefährlich sein ist ja sowas, was man gern Menschen zuschreibt, denn wir haben es ja nicht so mit Frieden. Und gerade wenn das so eine eher amerikanische Variante ist, wo jeder irgendwie eine Waffe hat und es ist ja der Bullet Man, ja, dass man da eben sehr vorsichtig sein muss mit dem, wer man ist und wie man mit seinen Emotionen umgeht. Und insofern kann man das auch auf einen größeren Maßstab beziehen, nämlich dem Krieg, dass man da vielleicht auch nicht wegen allem, was geschieht, gleich in den Krieg zieht, sondern vielleicht doch eine eher friedvolle Lösung findet. Und diese ganzen Aspekte würden halt nicht funktionieren, wenn man den Erklärteil nicht hat, wenn man die Hintergrundgeschichte nicht hat. Dann könnten wir auf diese Aspekte kaum eingehen. Es wäre ja nahezu unmöglich, würde ich fast sagen, diese Ideen rüberzubringen. Und insofern ist es, glaube ich, die falsche Art und Weise, dass er, ah, der erklärt mir zu viel und jetzt mag ich ihn nicht mehr. Ich will eigentlich nur komische Effekte und Monster und Gekröse und so weiter. Also, das ergibt schon alles Sinn, wie es konstruiert ist, warum es so konstruiert ist und was er damit eben vermitteln will. Und ja, ach, ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich sonst noch hin will. Es gibt ein paar wundervolle visuelle Momente, auch wenn der Film an sich relativ hässlich ist, was aber vielleicht auch sein soll, weil es eben nicht darum geht, dass die Welt schön ist. So, und ja, insofern ergibt das auch irgendwo Sinn. Es gibt dann noch ganz wunderbare Musik von Chu Ishikawa. Es gibt ein Abspannlied von Nine Inch Nails, was auch super ist. Die wollten ja dann auch schon irgendwie lange mit ihm mal arbeiten und haben es dann endlich hingekriegt. Und ja, es ist einfach ein rundum guter, gelungener Film, der eigentlich nur daran krankt, dass Leute ihn nicht verstehen oder nicht verstehen wollen oder einfach nur sagen, das ist nicht wie die ersten beiden. Und das ist nicht der Fehler des Films, sondern das ist der Fehler des Publikums. Seid nicht so, guckt euch den Film an, habt viel Freude und genießt ihn. Und in diesem Sinne, vielen Dank und tschüss.